DL Teilhabeforum. Das Forum für Teilhabe im Beruf, Barrierefreiheit und Hilfsmittel.
Ja, dann begrüße ich dich zu unserem Interview. Schön, dass es geklappt hat. Für alle, die uns zuhören, nochmal kurz zur Erklärung, wen interviewen wir denn hier heute in unserem Podcast? Und zwar handelt es sich um Sascha Lang. Vielleicht sagt er im einen oder anderen von euch etwas durch seinen Podcast Igel. Inklusion ganz einfach leben. Allerdings, wenn man Igel-Podcast eingibt bei Google, kommt man erstmal auf Podcast für stachlige Igelfreunde. Nicht irritieren lassen, ist ein bisschen was anderes. ja, Sascha nennt sich oder wird auch der Inklusator genannt. Je nachdem, wie viel Zeit wir noch nachher haben, könnte man nochmal darauf eingehen, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Und er hat einen sehr spannenden Lebenslauf, von dem wir jetzt heute ein bisschen was hören. Dann würde ich erstmal, Sascha, dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen und doch mal kurz abzureißen, was du so machst, wie du zu dem gekommen bist, und wir werden dann an geeigneten Stellen einfach unsere Haken in dich reinschlagen und dich auf irgendwas festnageln.
Kurz und stachelig.
Genau, kurz und richtig. Der Igel und sein Umfeld, genau. Wir hatten es vorhin davon. Großartig.
Igel in seinem natürlichen Umfeld, ja.
So hieß, ja, okay. Zitat frei erfunden, genau. Ja, super.
Als ich paar Mal Igel eingegeben habe, habe ich immer die IGL-Leistungen gefunden als Podcast. Das fand ich dann noch schlimmer. Also habe ich lieber den Igel in seinem natürlichen Umfeld als Referenz.
Das stimmt.
Ja, du hast gesagt, ich habe einen lebendigen Lebenslauf, deshalb ist das schwer, immer zu gucken, wie ich mich denn vorstelle. Ich würde mal einfach ganz kurz beginnen. Ich bin mit 3 Jahren erblindet, bin in Luxemburg geboren, dort aufgewachsen, lebe aber mittlerweile seit 21 Jahren halb in Luxemburg und halb in Deutschland. Das hat damit zu tun, dass ich irgendwann auf Wunsch meiner Eltern gesagt bekommen habe, mit 25, du musst jetzt was Vernünftiges machen. Und dann lag zum Angebot, ich wandere nach Berlin aus oder ich mache das Staatsexamen. Und habe ich gesagt, wenn ich das Staatsexamen nicht schaffe, dann gehe ich nach Berlin. Und wenn ich es schaffe, bleibe ich in Luxemburg. Folglich, ich bin noch immer in Luxemburg, ich habe es geschafft. Das lag daran, dass ich irgendwann mit 14 Jahren eine Radiosendung gewonnen hatte bei so einem Piratensender. Und da wurde ich war schon sowieso immer als Hörer mit dem Medium Radio infiziert. Also es war eine Droge. Ich habe immer Radio gehört, damals die RTL-Radiosender, und RPR1 ist damals aus der Taufe gehoben worden, also die Privaten in Deutschland. Und da habe ich so eine Radiosendung gewonnen, noch damals bei einem illegalen Piratensender, die aber nicht zugemacht wurden, sondern geduldet waren. Und ab dem Moment hat mich das Phänomen Radio gepackt und gefasst, und daraus resultiert ist dann irgendwann der Wunsch oder das Bedürfnis von Künstlern, die ich interviewt habe, sie zu unterstützen, für Konzerte zu finden, weil sie gesagt haben, wir können uns in den Kneipen, Restaurants und Clubs und Bars nicht selber vertreten. Kannst du das nicht machen? Naiv wie ich war, habe ich das dann angefangen. Habe dann irgendwann Künstlermanagement gemacht, Veranstaltungen organisiert, 1997 eine Vorband vor Michael Jackson platzieren können, 2004 Xavier Naidoo zum ersten Mal nach Luxemburg geholt. Und das habe ich dann bis 2020 gemacht mit diversen Erfolgen als Veranstalter und auch als Eventmanager und Künstlervermittler. Und dann hat Corona mir den Stecker gezogen. Das war auch gut so, weil ich dann wieder zurückgekommen bin zu meinen Wurzeln, nämlich dem Radio machen, / dann Podcast. Was hat mich daran so fasziniert an diesem Podcast? Das war das eine, dass im Radio gerade heutzutage bei diesen kommerziellen Sendern hast du ja, wenn es hochkommt, 1:30 oder 2:40 bei einem Interview Verfügung, wo du deinen Interviewpartner eventuell zu Wort kommen lassen könntest. Und ich bin, wie gesagt, geprägt von einer Situation aus dem Jahre 2004. 3/4 Stunde großartiges Interview mit Breiti von den Toten Hosen. Ich hole das Interview, gehe zu RTL und sage RTL, hey Freunde, ich habe ein geiles Interview. Und dann sagt der Redakteur von RTL, du hast 2:30 dafür. Dann habe ich gesagt, dann kriegst du das Interview nicht. Und das war für mich, als dann die Podcasts kamen und ich nicht abhängig war davon, dass es im Radio laufen muss, sondern wirklich online, war ich so begeistert, weil hier kann ich zwischen 5 Und ich glaube, der Rekord beim Eagle ist 1:30. Kann ich machen, was ich will, habe keine Vorschriften. Und sogar der Luxemburger Podcast bei RTL hat auch keine Vorschriften. Also die Eagle-Version gibt es auch auf Luxemburgisch. Ja, und nebenbei arbeite ich halt beim Luxemburger Staat. Nebenbei klingt so ein bisschen brutal. Ich habe 70% meiner Zeit ist beim Luxemburger Staat. Und da bin ich in der Abteilung Inklusion im Familienministerium seit 5 Jahren und vorher, nee, 3 Jahren. Und vorher war ich 23 Jahre bei der Telekom, die noch staatlich in Luxemburg ist, und habe mich da um Kundenrechnungen und Kundenreklamationen beziehungsweise habe Rechnungen ins Gelder eingetrieben. Aber das war kein spannender Job und deshalb bin ich dann irgendwann abbeworben worden vom Ministerium für Familie, weil die mich wollten und gebraucht haben.
Ja, jetzt ist ja bei uns im Teilhabeforum der Fokus immer so auf den beruflichen Werdegang, wie man mit Seheinschränkungen zurechtkommt. Würde mich schon mal interessieren, wie du das gemacht hast. Also einmal bei der Vermittlung von Künstlern und dann zum anderen, wenn du selbst irgendwie im Radio was gemacht hast, aufgenommen hast oder live, wie da die Technik für dich ausgesehen hat, wie du da mit klargekommen bist.
Also ich habe ja mit der Künstlervermittlung zu einer Zeit angefangen, wo Computer und Internet noch ihr Startpotenzial hatten. JAWS 3.11 oder Windows 95 oder irgendwie hießen die Dinger. Braillezeile hatte ich damals auch noch. Das waren noch diese riesen fetten Alpha-Braillezeilen, die ich damals hatte. Also die richtigen fetten Dinger. Und da war Internet ja Recherche noch etwas schwieriger. Das heißt, da bist du eher so auf Empfehlungen, auf Kontakte. Das war noch sehr viel menschlicher Kontakt, der da entstanden ist, wo du wusstest, da finden Konzerte statt. Hast du eher so über Radio gehört oder über andere Möglichkeiten? Und da gab es ja schon ein bisschen auch schon die E-Mail-Zeit in den so Ende der 90er Jahren. Und da habe ich immer sehr viele E-Mails verschickt. Und irgendwann hat ein Redakteur mal zu mir gesagt, dadurch, dass du so viele E-Mails schickst, werden wir aufmerksam. Und irgendwann denken wir dann, jetzt müssen wir da was draus machen. Also das war schon mal so die gute Idee. Mhm. 97 wäre ich fast als Moderator bei RTL gelandet. Damals aber, ich muss natürlich sagen, Luxemburg ist, was diese Technologien anbelangt. Wir haben keine eigene Firmen damals gehabt, die sich mit Blindentechnik ausgekennt hat. Und ich sollte damals bei RTL ein Praktikum machen vom Arbeitsamt her. Und mir wurde dann ganz ziemlich schnell klar, dass ohne Hilfe das nicht funktioniert. Und wir konnten mal nicht JAWS damals auf dem Computer bei RTL installieren. Keiner wusste warum, keiner wusste wieso. Und somit ist das Praktikum bei RTL damals gescheitert. Sonst wäre ich vielleicht gar nicht beim Start gelandet oder vielleicht auch gar nicht so tief ins Musikmanagement reingekommen, sondern an sich meinem Traumberuf als Moderator, als Laberkiste gefolgt. Also ich habe ganz viel halt mit Braillezeile und Computer gearbeitet. Ich bin wirklich ein Freund von JAWS mit allen positiven und negativen Elementen, die das so hat, weil ich auch immer sage, never change the running system. Also ich komme sehr gut damit klar. Und Braillezeile definitiv. Ich kann ohne Braillezeile teilweise gar nicht arbeiten, auch wenn ich nicht immer alles drauf lese, sondern viel über Sprache mache. Aber für mich ist das Lesen auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Und somit, als ich dann beim Start angefangen habe, wurde ich technisch ausgestattet mit Braillezeile und allen möglichen Sachen. Hatte aber ganz schlimmerweise die ersten 2 Jahre einen Job, der ziemlich bescheuert war. Nämlich gab es bei uns in dem Bereich interoperationelle Telefon nie. Kriegten wir jeden Tag Faxe aus dem Ausland. Faxe damals, noch 2000. Und diese Faxe waren an sich dafür gedacht, dass wenn Leute im Ausland mit Handy telefoniert haben und über ein gewisses Limit kamen, dass die als frauduleux, heißt das auf Französisch, als gefährlich oder Warnung rausgegangen sind. Jetzt kamen dann jeden Morgen so ungefähr 10 Faxe an und von den 10 Faxen waren durchschnittlich 9 mit 0 drauf. Aber die mussten ja trotzdem alle eingescannt werden, weil ich musste ja rausfinden, ob da überhaupt was draufsteht, was ich bearbeiten muss oder weitergeben muss. Also das war eine ziemlich bescheuerte Arbeit damals, weil das digital gar nicht machbar war. Und dann irgendwann habe ich aber Gott sei Dank gewechselt und konnte mich dann mit anderen, mit Buchungen zurechtfinden. Und da, ich habe ganz wenig mit Skripten auch gearbeitet. Das hat irgendwie immer so teilweise funktioniert und ich musste mir immer so ein paar Sachen zusammenbasteln, aber es hat ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Ich hatte auch eine sehr gute technische Begleitung auf der Arbeit selber. Das eine ist ja, ob du eine Firma hast, die dich begleitet. Und das andere ist aber auch wichtig, dass die Techniker, die du vor Ort in deinem Unternehmen zur Verfügung hast, dass die mitspielen, dass die offen sind. Und das war bei der Post ein Riesenvorteil, bei der Beim Ministerium ist es ein bisschen anders, aber da habe ich nur mit Office-Programmen zu tun. Ich habe da auch eine super tolle Informatikabteilung, die ganz, ganz oft dann kommt, weil die müssen ja für JAWS-Updates wieder Freigabe machen oder für andere Dinge. Die sind auch super, aber man merkt schon den Unterschied zwischen denen, die ich damals bei der Telekom hatte und die ich jetzt beim Ministerium habe. Das ist schon ein Unterschied. Aber ja, beim Ministerium weniger Ansprüche. Also es ist wirklich nur, ja, weniger.
Sprachen ist da Französisch, Luxemburgisch.
Deutsch und Englisch. Alle vier.
Alle vier.
Ja.
Amtssprache ist das Luxemburgisch, ne?
Amtssprache ist Luxemburgisch, Französisch und Deutsch. Also wir sind angehalten, im Ministerium auf alle diese drei Sprachen zu reagieren. Je nachdem, was der Einwohner, wenn er einen Brief auf Luxemburgisch schickt, müssen wir auf Luxemburgisch antworten. Wenn er auf Deutsch schickt, auf Deutsch. Wenn er auf Englisch schickt, müssen wir nicht auf Englisch antworten. Also wir sind angehalten, die drei Amtssprachen zu sprechen, zu schreiben und ja.
Und dann kannst du noch Igelisch, also das ist schon einiges.
Sound.
Wie?
Das ist Segelmann. Damit ist er dann im Piratensender geentert.
Genau. Da habe ich übrigens nichts mit Musik zu tun gehabt. Mein erstes Interview war mit zwei Fußballspielern. Ich bin ja so passiver Fußballfreak. Ich war übrigens noch nie in einem deutschen Stadion mit Audiodescription. Ich muss das unbedingt noch nachholen. Aber ich bin halt ein bisschen Fußball-Fan. Und mein erstes Interview war mit meinen zwei Lieblingssportlern von der Jeunesse Esch. Das war damals so ein bisschen Bayern München auf Luxemburgisch, die immer Meister geworden sind. Und mit den zwei habe ich dann mein erstes Interview gemacht. Einer von denen ist leider schon nicht mehr unter uns. Er ist viel zu früh verstorben. Aber das war 1989, da war ich 14 Jahre alt.
Ja. Wow. Sascha, ich stamme ja aus Siebenbürgen. Und das heißt, dass die Leute aus dem Bereich Mosel, Luxemburg da vor 800 Jahren ausgewandert sind. Kannst du mich verstehen, wenn ich sächsische reden?
Ich kann nicht bist du verstehen. Ich kann auch die Schweizer verstehen, die Holländer ein bisschen, aber ich könnte nicht reden.
Ah, du kannst, aber Luxemburg.
Lützeburg kann ich reden. Ja, Lützeburg ist ein Schweizer, sag mal, das ist kein Problem.
Also
Lützeburg kann schon die Probleme schwätzen. Ja, weil das mein Hauptspruch ist, gell?
Ah, ja. Ist doch ziemlich ähnlich wie Deutsch.
Ja. Ja, wie. Ich sag immer, Luxemburgisch ist so ein, man nehme Kölsch. Man nehme Holländisch, Französisch, Englisch, Flämisch und dann ein bisschen Trierer Platt zusammen in einen Mixer, dreimal geschüttelt, viermal gerührt und rauskommt Luxemburgisch.
Ohne Thermomix. Das ist innen noch mal eingefrei.
Geschüttelt oder gerührt?
Beides.
Beides, okay.
Du musst das ordentlich shaken, damit das hier durcheinander kommt.
Und wie jetzt in diesem Bereich Radio, wie ist das denn gelaufen als Blender? Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor.
Ja, ich habe natürlich, wenn ich Live-Sendungen gemacht habe, ich habe 96, 97 für den Hitradio Eldoradio gearbeitet und da hatte ich immer einen Techniker dabei. Ich habe immer gefragt, ob ich einen Techniker mitnehmen kann. Also ein bekannter Freund von mir ist da mitgekommen, hat dann sozusagen die Technik gemacht. Jetzt mache ich ja kein direktes Radio mehr. Also wenn ich jetzt ins Studio gehe, ich mache für das Ministerium eine Serie beim Öffentlich-Rechtlichen. Da habe ich auch eine Technikerin, die mich dann interviewt auch. Also ich greife oft auf Techniker zurück und den Rest mache ich natürlich zu Hause. Die ganzen Podcast-Produktionen oder Radiosendungen für Ohrfunk mache ich alles auch über Laptop, über Computer. Ich sende noch nicht live beim Ohrfunk zum Beispiel, weil ich irgendwie nicht die Zeit finde, mich damit zu beschäftigen. Ich würde das gerne wieder machen, weil das trotzdem was Cooles ist, so live zu senden. Aber man muss dann die Zeit haben, sich da reinzufühlen. Und was mich da manchmal ein bisschen irritiert ist, wie finde ich raus, dass ich nicht übersteuere? Also die Technik, die Kleinigkeiten, die dann immer so da gebraucht werden. Aber es ist heutzutage für uns Blinde, glaube ich, im kommerziellen Radiosender mitzuwirken und Moderation zu machen, ist es schwieriger. Viele arbeiten mit Voice-Over, schicken das dann auf den Server und dann wird es eingeschaltet. Aber es ist für mich nicht so direkt Live-Radio. Live-Radio ist, ich schiebe den Regler noch rauf und runter und so Schichten. Das ist für mich live.
Ja.
Also würdest du sagen, es gibt dann schon Aspekte, die früher einfacher waren, als das noch nicht so digitalisiert war?
Ja, ich habe ja von 90 bis 95 dann wurden die irgendwann mal legal, die Sender für lokale Radiosender gearbeitet, die noch wunderbar analog tätig waren. Also bei Eldoradio damals 96, die waren ja schon Computer, aber die richtig kleinen Lokalsender, die waren ja mit analogem Mischpult, CD-Player, Minidisc damals, DAT-Rekorder und Kassettenspieler. Und das war kein Problem. Das ging, außer manchmal die Langspielplatte auf die falschen Touren gelegt, aber das passiert auch den Sehenden. Und am Mikrofon vergessen auszumachen, aber das sind normale Sachen, die auch heute noch anscheinend passieren, auch irgendwelchen Fußballkommentatoren.
Das ist ja auch Putin passiert, ne? Neulich.
Ja, oder Fußballkommentatoren in Köln, die vergessen, das Mikrofon auszumachen oder so. Das ist ja heutzutage nicht unüblich. Also, nein, aber wie gesagt, die Tatsache, dass damals war es wirklich noch analog. Ich finde das Moderne natürlich auch wichtig und cooler. Es macht mehr Dynamik, aber das Analoge hatte noch was.
Es hat so einen Charme, ne? Finde ich
Ja.
auch irgendwie. Also doch, ja, muss ich auch
Bin ja auch
sagen.
ganz irritiert. Jetzt hat ja seit 3. März hat ja die Popnacht und der Popabend oder wie das da bei dem Zusammenschluss von den ganzen ARD-Sendern heißt, ist ja dann die Verkehrsmeldungen sind mit einer KI und die Wettermeldungen auch, weil sie dann das
Ach
lokal
Gott.
machen wollen. Und ich bin immer wieder, das klingt gut, das klingt menschlich. Also der Typ hat, das ist ja Redakteure, die die Stimme zur Verfügung gestellt haben. Aber es irritiert mich immer wieder noch, dass das jetzt wirklich, weil ich fand das schön in der ARD Popnacht dann nachts um 2 Uhr von Flensburg bis Bad Segeberg über Trier das Wetter zu hören. Und das haben sie jetzt ein bisschen gekillt, so in der halben Stunde. Aber so künstlich, ich weiß nicht. Ich wollte auch schon mal fragen, ob die KI jetzt meine GEZ-Gebühren bezahlt, aber da hat mir noch keiner geantwortet.
Das wäre aber cool auf jeden Fall, ja.
Ja, ich muss das ausrechnen. Wie viel KI wird jetzt bei den Radiosendern
Ja?
verwendet? Und das muss man ausrechnen, das dann vom dreimonatlichen Beitrag abziehen.
Ja, übrigens, Sascha, du sprichst mit zwei KI-Robotern, nur dass du Bescheid
Ach
weißt.
ja, hab ich schon was gedacht. Wir haben unsere,
Für blöde Fragen, ne?
die Avatare und wir haben unsere Besitzer haben wir schon in die Wüste geschickt. Also wir
Ja.
übernehmen jetzt hier
Wie
das
schneidest
Ruder.
du Audio? Womit?
Also ich habe eine sehr lustige Konstellation. Ich wollte mich ja schon immer mal mit Reaper beschäftigen oder so Programmen, aber ich habe noch eine Soundford-Version Nummer 9. Habe ich mir damals gekauft mit einer lebenslangen Lizenz und ich habe immer gedacht, wenn du jetzt auf Windows 10 wechselst, geht das Ding noch mit? Und dann kam Windows 11, ja, geht das Ding noch mit? Und bis jetzt immer noch, ja, es geht immer noch mit. Es ist nicht das Perfekteste, aber ich schneide wirklich mit Soundforge, weil ich die Befehle noch kann. Und ich habe ja wirklich teilweise 10 Jahre kein Radio oder so direkt mehr gemacht. Von ja, 2014, als ich mein eigenes Internetradio in die Wüste geschickt habe, habe ich ja bis zum Podcast also 6 Jahre kein eigenes Radio mehr so direkt gemacht gehabt oder wo ich schneiden musste. Ich war so zufrieden, dass Soundforge 9 noch funktioniert. Aber das Aufnehmen funktioniert mit Soundforge 9 nicht so, wie ich das möchte. Und deshalb nehme ich mit Audacity auf. Dann baue ich das wieder bei Soundforge zusammen. Und dann habe ich mir aber eine Software, besser gesagt, ein System gegönnt, was online ist. Das ist Auphonic. Und da schiebe ich dann alles hoch. Da wird es gemastert. Da wird die Nebengeräusche entfernt. Da wird teilweise auch ein bisschen geschnitten. Da wird die Transkription erstellt und so weiter. Also da nutze ich schon eine künstliche Intelligenz, muss ich ehrlich zugeben, weil das ist doch am einfachsten als, gut, schneiden die ich natürlich selber noch in die Sachen rein. Aber ich bin auch ein bisschen da so ein Typ, der authentisch leben will. Also ich schneide nur wirklich die groben Verpatzer raus. Das andere, wenn man sich mal verheddert oder ins Wort fällt oder so, das schneide ich gar nicht raus, weil ich finde, meine Podcasts sollen eine gewisse Art von Lebendigkeit behalten. Und wenn ich da reinschneiden gehe wie NDR oder öffentlich-rechtliche, dann verliere ich manchmal so dieses Menschliche dazwischen, wo man auch mal stocken bleibt oder wo ich mal den Faden verliere. Das dürfen die Hörer auch gerne mitkriegen, wenn ich mal den Faden verliere oder mein Gast. Aber wenn es zu peinlich wird, dann schneide ich schon mal weg. Oder ich habe letztes Mal vergessen, das Mikrofon dann aufzumachen. Da gab es eine 30-sekundige Pause, die schneide ich natürlich
Ach,
raus.
das war die Geschichte, wo du deine Tochter so angeschnauzt hattest.
Genau da.
Ja, das lässt er dann nicht drin, ne?
Ja,
Da
mein
müssen
Gott, die
Hörer denken,
Kinder
das
müssen
war.
hören.
Ja. Die Angestellten auch, er macht das mit uns auch immer so.
Ja, schneidet er es auch raus?
Oh Gott, das
Ja, er
wäre.
schneidet es auch raus. Ich weiß gar nicht, wie lang das Teilhabeforum sonst wäre, wenn er das nicht rausschneiden würde.
Alles geschnitten wird, alles
Aber
geschnitten.
das bedeutet dann ja, also, dass du deine, oder ich gehe jetzt mal davon aus, du schneidest dann auch deine Podcasts auch selbst, oder hast du da ein bisschen so ein Background-Team, das dir auch ein bisschen hilft? Weil du ja
Nee, das.
viele Episoden schon hast, ne? Das
Ja,
ist ja.
also. Ich hatte eine Zeit lang ein bisschen Unterstützung in der Transkribierung, aber seit das ja die künstliche Intelligenz macht, geht das ziemlich gut und die macht das auch ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte ja erst so ab der 100, 150. Episode, wo ich den Wunsch gekriegt habe, auch Transkription zu machen, habe ich das jetzt erst eingeführt so. Vorher hatte ich
Ah,
ja gar
okay.
keine Transkribierung. Ich schneide selber. Das hat auch damit zu tun, dass der Eagle Podcast lebt von Sponsoring oder von Werbepartnern. Und ja, das ist nicht immer einfach, Werbepartner zu finden. Das heißt, wenn ich Geld Geld zur Verfügung hätte, würde ich das auch so machen, wenn ich viel Geld zur Verfügung hätte. Aber im Moment mache ich noch ganz vieles selber. Das Einzige, was ich definitiv komplett abgegeben habe, ist der ganze Bereich Social Media und Cover Design. Das kann ich nicht. Und deshalb sind das Sachen, die ich dann abgegeben habe, weil auch Facebook könnte ich noch posten, aber Instagram ist ja wirklich für uns Blinde eine Katastrophe immer noch.
Das
und deshalb habe ich da wirklich eine Social Media im Arbeitgebermodell. Also ich habe ja Arbeitsassistenz und das habe ich da im Arbeitgebermodell durchgeboxt beim Integrationsamt und habe da die Unterstützung, die ich dann brauche, um diese Sachen zu übernehmen. Aber und ja, manchmal denke ich auch drüber nach. Ich produziere ja circa 10 bis 12 Podcasts im Monat insgesamt. Also es ist ja nicht nur der Eagle Podcast auf Deutsch, ist der Eagle Podcast auf Luxemburgisch. Ich mache für den Digital Kompass Podcast von Deutschland sicher im Netz und der Baxo mache ich einen Podcast und den Blinden und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein mache ich das Audiomagazin und den Podcast. Und ja, ich denke manchmal drüber nach, ob es sinnvoll wäre, sich da Unterstützung zu holen. Und ich plane das auch ein, weil ich jetzt noch 2, 3 Podcasts, Projekte im Petto habe und dann wird es einfach zu viel und da muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und da habe ich aber auch einen guten Partner, auch meinen Coach. Ich habe auch einen Podcast-Coach mir irgendwann zugelegt und die bieten sowas an. Also mit denen werde ich dann gucken, inwiefern die mich da unterstützen können.
Mit DL-Produkten arbeitest du mit Rückenwind.
Aber ich will doch gar nicht arbeiten.
dlinfo.de
Weil es gerade so thematisch schön passt, du hattest ja gesagt, du hast den Eagle-Podcast auf Deutsch und auf Luxemburgisch. Der hätte mich einfach mal interessiert, hast du die Episoden des luxemburgischen Podcasts, den gab es ja schon ein bisschen früher als den deutschen, hast du die noch nachproduziert oder gibt es dann einfach auf dem luxemburgischen Podcast ein bisschen mehr Episoden und ein paar andere als beim deutschen dann?
Es gibt in Luxemburg effektiv viel weniger Episoden.
Ach so, oh,
es gibt okay. Es gibt in Luxemburg nur 99 Episoden. Also die 100. liegt noch in meinem Schublade und ich weiß auch nicht genau, was ich in der 100. Episode machen soll.
Ist ja logisch, Luxemburg ist auch viel kleiner.
Dann kriegen die weniger Episoden, ja, ist klar.
Nee, das liegt an sich, also ich muss ja zugeben, ich werde ja, also da stehe ich auch dazu, ich werde ja von RTL bezahlt für den Podcast, aber ich werde dann natürlich nur dann bezahlt, wenn ich eine Episode veröffentliche. Jetzt denkt man natürlich, was ist das ja für eine Pappnase? Der könnte ja 300 Episoden in Luxemburg veröffentlichen, bevor er so viel in Deutschland veröffentlicht. Aber das hat auch manchmal mit Zeit zu tun und es geht mir leichter von Hand, auch Themen in Deutschland zu finden, als in Luxemburg. Aber ich habe auch noch wirklich 10, 15, 20 Themen in Luxemburg liegen. Ich muss nur einfach dazu kommen. Das Problem ist, das hat manchmal mit Organisation zu tun. Ich bin manchmal, denkt man zwar vielleicht nicht, aber ich bin kein großartig strukturierter Typ. Ich habe absolut ganz wenig Struktur. Das denken viele nicht mit so vielen Sachen, die ich mache. Aber manchmal ärgere ich mich selber darüber, dass ich könnte noch mehr machen in Luxemburg auch dann. Aber irgendwie ja komme ich manchmal nicht dazu. Oder es sind auch Episoden, die ich manchmal. Ich habe jetzt 2 Episoden noch da liegen in Luxemburg, die aufgenommen sind. Aber die einen sind mit Englisch-Luxemburgisch. Da muss ich noch Übersetzungen schreiben für die Luxemburger dann. Und die andere in Deutsch ist mit 3 verschiedenen auf 2 verschiedenen Ebenen aufgenommen. Das heißt, ich muss da so viel rumbasteln und das schiebe ich gerne so.
Ich verstehe das.
So Prokrastination nach hinten, gerade wenn man so eine Episode fummeln muss. Also wenn ich die Episode aufgenommen habe, so wie mit dir letztes Mal, ne, aufgenommen, ich brauche nicht viel zu schneiden, einfach Anfang, Ende, zack, bum, bang, das macht Spaß. Aber wenn ich dann wirklich reinfummeln muss und da schneiden, da schnippeln, da bin ich ein bisschen faul, auf gut Deutsch gesagt.
Und so winzige Sachen, dass du die dann glätten, dann dauert das so ewig. Ja, ich weiß das.
Ja, und bei der englischen Episode, da musst du wirklich dann hingehen. Das ist Luxemburgisch und Englisch gemischt tatsächlich. Und da musst du, muss ja dann erst auch mal auf Englisch transkribieren, dann auf Luxemburgisch übersetzen. Dann muss ich jetzt RTL schicken, damit die einen Luxemburger haben, der mir das anspricht. Das ist alles so aufwendig. Die Episode ist großartig, aber ja, meine Umsetzung, die müsste besser. Da gehe ich wirklich zu, da schwächle ich. Ich zähle aus meinen Schwächen.
Mich würde interessieren, auch als du die Bands vermittelt hast und so, du warst ja selbstständig. Du warst ja eigentlich immer selbstständig, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Co-selbstständig.
Co. Ja, gut, du hast ist jetzt so eine Mischung. Mhm. Aber das interessiert mich, weil wir sind ja als blinde Menschen im normalen Wettbewerb, also normale Härte. Und da würde mich interessieren, wie das funktioniert hat. Also damals, als du die noch im Musikbereich unterwegs warst, aber auch wie das jetzt funktioniert.
Naja, also in Deutschland arbeite ich ja mit Arbeitsassistenz. Ich habe in Deutschland erst aber mit Arbeitsassistenz angefangen 2012, glaube ich. 11 oder 12 habe ich erst das Thema Arbeitsassistenz für mich entdeckt gehabt, auch in Deutschland. Und vorher habe ich natürlich sehr viel mit guten Freunden zusammengearbeitet im Musikbereich. Also wir haben die Konzerte, die ich organisiert habe, ich immer Leute um mich herum gehabt, die zwar nicht als Assistenten finanziert wurden, sondern die wirklich gute Freunde haben. Wir haben es zusammen gemacht. Ich habe das im Ergänzer Newcomer-Wettbewerb in Luxemburg aufgezogen mit jährlich 5000 Besuchern, 7 Konzerten. Und es waren sich bei uns sehr cool aufgeteilt. Ich war derjenige, der den administrativen Bereich gemacht hat, den kreativen Bereich. Und das Technische hat immer einer meiner besten Freunde also umgesetzt. Und wir sind auch heute noch, wir sind seit 38 Jahren befreundet. Und als ich jetzt im Ministerium zum Beispiel 24 ein Event kreiert habe, war meine erste Ansage an meine Chefinnen. Ich habe gesagt, mache ich gerne, ja, aber nur unter der Bedingung, dass Mike, mein bester Freund, mitkommt. Weil Mike und ich, wir verstehen uns blind. Und ich sage immer ganz witzigerweise, den Mist, den ich im Vorfeld baue, bügelt er großartig aus. Und er hat einen wahnsinnigen Überblick, eine wahnsinnige Kompetenz, die leider in seinem Beruf nie umgesetzt werden konnte, weil er nicht die Diplome hat. Er ist Gärtner als in der Ausbildung, hat nicht die Diplome, die man anscheinend bräuchte im Kulturmanagement, um solche Stellen zu kriegen. Er hat die nie gekriegt, weil er diese Diplome nicht hatte. Aber ich bin so enorm dankbar, weil ich mit ihm diese Sachen immer umsetzen konnte. Und da bist du drauf angewiesen, da sind wir darauf angewiesen, gute Menschen an unserer Seite zu haben. Ich glaube aber nicht nur, dass das was ist, was, wenn du blind bist, sondern insgesamt funktionieren so Dinger nur, wenn du gute Partner hast, mit denen du zuverlässig die Stärken und Schwächen ausbalancieren kannst. Ne? Ja. Natürlich sind wir noch mehr auf die Sehenden angewiesen. Ich meine, wenn ich einen Künstler gemanagt hatte oder so, brauchte ich natürlich auch von Sehenden, wie zieht der sich an, wie präsentiert er sich oder geht er gerade im Schlabberlook auf die Bühne? Gut, wenn sein Image ist, ist es auch okay. Oder die Bühnenshow muss ich mir beschreiben lassen oder die Videos oder die Bilder. Also da war ich schon sehr viel drauf angewiesen. Hat sich ein bisschen angepasst jetzt, als ich dann die Arbeitsassistenz gekriegt habe, wobei ich ja da auch sagen muss, ich habe in Trier angefangen mit der Arbeitsassistenz, dann bin ich 2013 nach Schleswig-Holstein gezogen und dann hat ja das Integrationsamt mir zuerst mal gesagt, Bätschi, du bist selbstständig, aber du arbeitest ja auch bei der Telekom, beim Staat in Luxemburg, du brauchst gar keine Arbeitsassistenz, du hast ja genug beim Staat. Das war die Aussage einer Juristin vom Integrationsamt damals und ich habe es ja dann mich getraut, das ganze System über Bord zu werfen und zu sagen, ich klage. Und ich habe dann geklagt bis 2019, bis vor Bundesverwaltungsgericht, damit wir als blinde Personen oder als Menschen mit Behinderung das Recht haben, genauso selbstständig und angestellt sein zu dürfen wie andere auch, weil ich das einfach eine Schweinerei finde, dass da irgendwelche Leute entscheiden, wie wir unser Leben gestalten. Ich habe zu der Frau auch gesagt, sie können sich selber entscheiden, ob sie als Juristin vom Integrationsamt oder vom Sozialministerium noch einen Job nebenbei machen oder nicht. Also will ich das auch. Und das musste bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen und glaube, dass wir damals einen großen Maßstab gesetzt haben. Ich habe noch immer Diskussionen mit denen. Und was frustrierend ist, ich bin ja 12 Jahre bei diesem Integrationsamt. Ich kenne niemand von denen persönlich. Ich habe nie einen von diesen getroffen. Die haben nie einen Termin mit mir gemacht, mich nie im Büro kennengelernt. Ich habe nur mit denen über E-Mail zu tun, weil per Telefon gehen die auch nicht dran. Das finde ich katastrophal in einem heutigen Zeitalter. Aber im Moment bezahlen sie mal noch jeden Monat, jedes Jahr. Sie fangen zwar an zu meckern, ich würde nicht genug verdienen, also nicht genug übrig haben. Das liegt an der Steuererklärung, weil die Steuererklärung ist natürlich meine Selbstständigkeit und meine Angestelltenheit. Das heißt, das Geld, was ich mir dann aus der Firma rausnehme, fließt nicht direkt als Gehalt zu mir, sondern anders und dann wird nur auf dem Gewinn basiert. Und der Gewinn ist aber an sich eine Lüge, weil der Gewinn ist nicht das, was ich jeden Monat verdiene, sondern das ist das, was am Ende des Jahres übrig bleibt, nachdem ich mir auch was ausgezahlt habe. Das wird aber gar nicht berücksichtigt im Moment vom Integrationsamt. Und ich weiß nicht, ob Michael Richter nächstes Jahr schon wieder klagen darf. Ich weiß nicht. Guck mal.
Ja, also dieses Konzept, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, das ist natürlich generell ein gutes Konzept, egal was für eine Einschränkung man hat. Dann, dass es diese Unterstützung gibt, ist auch gut. Wobei ich sagen muss, ich finde es immer anregend, über Lösungen nachzudenken, dass man möglichst eigenständig arbeiten kann. Also, dass man auch nicht auf Techniker angewiesen ist. Und Da würde mich interessieren, hättest du Ideen, also was du dir wünschst oder was du dir vorstellen könntest, was jetzt technisch, was so kommen könnte?
Nein, ich vertraue da sehr viel auf die KI. Das klingt jetzt ganz gefährlich, wenn ich das so sage, aber ich denke mal, so Sachen wie Social Media Bereich, Podcast-Cover Entwicklung oder auch die Postbearbeitung, das würde, glaube ich, wird eventuell mit der KI eine ganz interessante Lösung werden. Ich sage jetzt mal, bei der Postbearbeitung würden wir schon ganz viel gewinnen, wenn alle, die uns irgendwas zuschicken, das mal anfangen, digital zu machen. Wenn unsere Anträge für den Staat alles digitalisiert würden in Deutschland, in Luxemburg ist das schon teilweise der Fall. Also wir haben in Luxemburg schon einen persönlichen Account beim Staat, wo alle Unterlagen geliefert werden können, barrierefrei und digital. Es klappt noch nicht alles 100%, aber wir sind da schon einen Schritt weiter. Und das wäre in Deutschland ganz wichtig, wenn wir dann mal die ganzen Bescheide, anstatt dass du trotzdem, dass es ja irgendwo alles festgelegt ist, wie die öffentlichen Träger dir die Sachen zukommen lassen, dass du trotzdem noch manchmal für Formulare irgendwelche Menschen brauchst, die dir helfen. Das ist einfach nervig und anstrengend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das in Papierform kriege, ich habe zwar hier einen Scanner stehen, der scannt auch super toll ein, aber die Zeit, die da drauf geht, ist einfach Wahnsinn. Und da hoffe ich mir auf die KI, dass wir da irgendwie und die digitale Weiterentwicklung, wohl wissend, dass wir da nicht jeden Menschen mitnehmen können. Wir wissen, dass einfach auch Menschen nicht mit der digitalen Technik umgehen können, ältere Menschen oder Menschen, die vielleicht einfach das nicht so schaffen. Es wird also noch eine Zeit lang wichtig sein, dass wir beides hinkriegen. Aber ich wünsche mir, dass die, die das können, das auch bekommen. Und ja, bei der Podcast-Kreation, Podcast-Cover oder so, wünsche ich mir wirklich, dass die künstliche Intelligenz so weit kommt, dass dann, wenn ich ein Cover erstelle, dass das dann auch vernünftig ist und dass ich das dann auch über die KI wieder ermitteln kann, dass es ein Cover ist, den ich auch nutzen kann und nicht irgendwann rausschicke und dann sagt einer, ja, da war noch rechts ein Blümchen drin, was gar nicht drin sein soll. Ich gehe da auch bei Social Media. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Meta immer noch Sachen hat, die nicht barrierefrei sind, dass Messenger wie Telegram immer noch nicht barrierefrei ist. Warum, was ist so kompliziert daran? In der heutigen Zeit können die das alles so gut programmieren. Warum verweigern die diese Entwicklungen? Und ich glaube, dass wir uns da ganz viel helfen könnten und auch weniger auf Assistenz zurückgreifen können. Ja, ansonsten für diverse Fahrten und Begleitungen. Klar gibt's heute zum Beispiel jetzt die Kollegen von Fernassistenz. Aber ich sehe mich da auch nicht jetzt ganz ehrlich über die Side City oder über die Reha-Care, das, was meine Messen so sind, wo ich dann unterwegs bin, mit einem Handy in der Hand, Video, wo der Kollege von der Fernassistenz mich da über die Messe begleitet. Ich sehe das sehr bedenklich, auch laut und stressig für alle. Also da finde ich noch so eine zweibeinige menschliche Assistenz, männlich oder weiblich ist da egal, aber zweibeinig mit Kopf und Hirn, das gefällt mir dann da noch besser.
Wen wollen wir den Igel noch in Richtung Igel-Podcast jagen?
Ja, lass uns doch mal den Igel in Richtung Igel-Podcast jagen. Genau. Ja, du hattest ja gesagt, glaube ich, und ich habe es auch gelesen, dass du 2021 in Deutsch diesen Podcast angefangen hast und 2020 für Radio RTL war es auf Luxemburg, in Luxemburg, genau so.
In Luxemburg,
Wie kam denn dann überhaupt die Idee, also ich nehme mal an, dass der Sender auf dich zukam und gesagt hat, hey, Podcast irgendwie wär gut. Und wie kam dann die Idee, dass du gesagt hast, das würde ich auch auf den deutschsprachigen Raum ausweiten, dann ein Jahr später.
Also die Idee ist an sich anders entwickelt. Ich bin ja in Luxemburg, ja, klingt jetzt, soll jetzt nicht überheblich, ich bin in Luxemburg bekannt, drehen wir es mal.
Wir nehmen dich ruhig daneben, Sascha.
Gut, also ich bin in Luxemburg, bekannt, durch meine Arbeit im Musikgeschäft war ich natürlich viel präsent mit meinen Künstlern, war natürlich auch auf den Tischen sondern mit meinen Künstlern und mit meiner Präsenz bei den Radiosendern, also die Leute, die da arbeiten, kenne ich. So, und 2009 hatte ich zum 200. Geburtstag von Louis Breil schon auf Radio 100,7 und auf RTL eine Serie gemacht und dann immer wieder Beiträge angeboten. Also ich bin jemand, ich habe eine Idee und ich biete das an. So einfach ist das. Und sowas genau auch mit dem Podcast. Ich hatte 2019 habe ich noch ein Restaurant aufgemacht gehabt, so nebenbei. Und neben der Künstler, weil ich wollte eine eigene Live-Location haben. Das ist schief gegangen, weil ich da wirklich definitiv auf die falschen Menschen gesetzt habe. Also die falschen Partner. Und das ist insolvent gegangen. Das war kurz vor Corona, war eine gute Zeit sozusagen. Also ich war, Gott sei Dank, vor Corona war ich weg vom Fenster mit dem Restaurant. Hat viel Geld gekostet, aber eine ganz wichtige Erfahrung, damit man weiß, auf welchen Menschen sich nicht verlassen kann und wie man zweimal hinguckt. Dann habe ich aber... dann fing das ja an mit Corona, keine Künstler mehr und ich hatte noch meine Agentur, die ich dann irgendwann überlegt habe zu schließen und parallel dazu hat ein damaliger Assistent, Mitarbeiter mir vom Podcast erzählt, ich glaube Vrindt, wer nicht redet, ist stumm oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie der Vrindt heißt, der Podcast, und er hat mir davon erzählt und dann haben wir ein bisschen recherchiert gehabt. Und dann habe ich auch da wieder, parallel dazu hat Radio 100,7, der öffentlich-rechtliche Sender, der Programmchef, dem habe ich was angeboten gehabt. Der hat mich dann in eine monatliche Sendung, so einen Talk reingeholt. Und RTL habe ich dann den Podcast angeboten. Und im Gedanken war aber schon der deutsche Podcast, aber der hat noch ein bisschen lange gedauert, weil bei RTL habe ich ja dann sozusagen alles fertig gehabt. Ne? Also die haben die Plattform, die haben das selber veröffentlicht, muss dann sich nur meine Audiodatei abliefern und das war's. Und in Deutschland war es ja, ich musste jemanden finden, der meine Covers macht. Ich musste hier und da alles zusammenbauen. Und deshalb hat es in Deutschland etwas länger gedauert, bis ich dann eine richtige Plattform gefunden habe, die barrierefrei war. Das war damals, ich habe gestartet bei Podcaster, bin dann aber ziemlich schnell zu Let's Cast FM gewechselt, weil die Jungs sehr cool waren. Die haben mir binnen 24 Stunden ihr Tool im Background barrierefrei gemacht mit meinen Hinweisen.
Wow.
Das war wirklich großartig und auch heute noch, wenn ich den Leuten, Jungs, schreiben, ich habe jetzt schon wieder 2, 3 Leute dahin vermittelt, weil ich einfach diese Nahbarkeit, diese Unterstützung gebe, weil ich mich freue über Menschen, die dann im Hintergrund nicht lange diskutieren und labern, sondern wirklich einfach zack, bumm, etwas umsetzen können, weil die wissen das, die haben die Technik, die brauchen nur den Anstoß.
Ja, das ist übrigens genau das, was wir super gerne machen und wo wir auch viele versuchen mit zu motivieren, genau das zu machen, weil es zeigt sich immer wieder, sobald Leute aus dem Entwicklungsteam mitbekommen, hey, das sind Blinde, dann sagen sie, was, Blinde können das bedienen? Oh, interessant. Und wenn die dann wissen, dass sie was verändern können, sind die meistens Feuer und Flamme und richtig gut dabei. Ja, also wir versuchen das jetzt im Bereich E-Akte.
Ja.
Same game. Und zwar nicht jammern, um Gottes Willen, wir armen Blinden, sondern einfach nach vorne gehen und gucken, dass man konstruktiv auf Lösungen hinarbeitet. Aber ja. Sascha, erzähl doch noch ein bisschen was zu dem Eagle-Podcast selbst. Also welche Zielgruppe, was machst du da? Und Kubinet, Verbindung zu Kubinet, würde mich auch interessieren.
Ganz gerne. Als ich den Eagle-Podcast ins Leben gerufen habe, Rina hat es ja ganz am Anfang angesprochen, da ist auch der Begriff Inklusator entstanden. Damit will ich anfangen, weil Inklusator, ich habe dann irgendwann, ist der Name mir eingefallen, weil ich gedacht habe, ja, wir sind ja so manchmal so ein bisschen so eine Mischung aus Inklusionsaktivisten und Terminator. Wir müssen ja ein bisschen kämpfen. Und deshalb ist dann so der Begriff Inklusator entstanden. Und ich bin nicht der Inklusator oder der einzige Inklusator, sondern ich habe das Gefühl, dass ich einer von vielen Inklusatoren bin und ich wünsche mir noch viel mehr Inklusatoren auf dieser Welt, weil wir müssen das Tor aufschieben. Die Menschen, die Kraft und die Energie haben, zu reden, sich dahinzustellen, sich zu trauen, das sind alles Inklusatoren oder Aktivisten oder wie man sie auch immer nennt. Und das war meine Motivation zum Eagle-Podcast, weil ich einfach... Eagle, Inklusion, ganz einfach leben, klingt auf der einen Seite sehr provokativ, aber auf der anderen Seite auch ganz klar. Ich bin der Meinung nämlich, dass Inklusion ganz einfach zu leben ist, indem wir zuerst mal anfangen zu tun. Wir können natürlich uns hinsetzen, wie du sagst, wir können meckern, wir können jammern. Wir haben auch Recht dazu. Also diese Kämpfe, diese Grabenkämpfe, die wir ständig führen müssen, von der Assistenzhund wird nicht mitgenommen bei Eurowings bis zu barrierefreien Dokumenten von der Stadt, wo ich jetzt seit 10 Jahren in Schleswig-Holstein hinterherlaufe, dass ich die kriege. Das sind alles nervige Kämpfe. Aber auf der anderen Seite müssen wir für Aufklärung sorgen, für Sichtbarkeit.
Ja.
Das ist einer der wichtigsten Elemente, die der Inklusator, der Eagle-Podcast mitkriegen will. Ich möchte 3 Säulen, die mir wichtig sind. Einerseits möchte ich die Menschen ohne Behinderung aufklären über das, was eigentlich hinter der Thematik Behinderung insgesamt steckt. Deshalb gibt es natürlich blindspezifische Themen, aber sind alle drin. Ich habe auch Themen über Gehörlosigkeit, habe einen Podcast über Lormen gemacht. Also ich will Sachen zeigen, die es gibt. Und deshalb gibt es auch im Eagle-Podcast Produkt Podcast, weil ich einfach der Meinung bin, dass Menschen mit Behinderung Schwierigkeiten haben, die ganzen Informationen über Innovationen, über Produkte kennenzulernen. Und es muss irgendwo eine Möglichkeit geben, diese Produkte zu präsentieren, diese Neuerungen oder alte Produkte, die gut sind, weiterzubringen. Das ist das eine. Dann wissen, also das ist die Information für die Menschen, die nicht behindert sind und auch für die Menschen, die behindert sind, weil wir vieles nicht wissen und viele Informationen brauchen. Und dann geht es mir auch darum, Verständnis zu schaffen unter uns Menschen mit Behinderung. Weil es gibt ganz oft, der Rollstuhlfahrer denkt in seiner Ecke, der Blinde in seiner und der Gehörlose in seiner. Aber wir haben so viele Synergien, weil insgesamt wollen wir nur eines, Inklusion. Und wenn wir uns besser kennen, dann finden wir raus, dass wir an sich am selben Strang ziehen könnten und dadurch viel mehr bewegen könnten. Wir müssen aus diesem Nischendenken raus. Wenn ich über Barrierefreiheit diskutiere, diskutiere ich gar nicht mehr über den Rollstuhlfahrer, sondern Barrierefreiheit in Gebäulichkeiten zum Beispiel ist für so viele Menschen relevant, dass wir, wenn wir nur über die 10% oder 5% Rollstuhlfahrer nachdenken würden, ist das eine geringfügige Summe. Und da kann jemand zu uns kommen und sagen, ja, müssen wir denn für 5% barrierefrei sein? Sage ich, nein, wir müssen für alle barrierefrei sein, weil jeder, ob er gut oder schlecht zu Fuß ist, freut sich, wenn der Zugang barrierefrei oder barrierearm ist. Und deshalb Rollstuhlfahrer, Kinder mit Eltern mit Kinderwagen, auch wenn die nur 6 Monate oder 10 Monate oder ein Jahr mit dem Kinderwagen durch die Gegend fahren, die freuen sich darauf. Oder Leute, die kurzfristig mit einem Gips rumlaufen müssen, freuen sich darauf. Und so ist auch mit der digitalen Barrierefreiheit. Die ist nicht nur für uns Blinde. Das ist Blödsinn. Viele Menschen, einfache Sprache ist nicht nur für Menschen mit Mentalbeeinträchtigung, ist für Menschen mit Migrationshintergrund. Wir sollen in der Behindertenpolitik aufhören, uns selber in eine Nische zu packen, die wir gar nicht sind, weil wir denken global. Es gibt so viele Produkte, die entwickelt wurden für Menschen mit Behinderung, die heute international gebraucht und genutzt werden von jedem. Und das sind viele, die mal gar nicht dran denken, dass die überhaupt nutzen. Oder dass sie die überhaupt für Behinderte entwickelt wurden. Die sind im Alltag so präsent. Und das ist Wahnsinn.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
Und das war oder das ist eine Motivation für mich, diesen Eagle-Podcast zu machen, tagtäglich, auch weil ich einfach merke, dass wir in die Sichtbarkeit gehen müssen. Wir dürfen nicht, ich sage immer, wir dürfen nicht warten, bis hier jemand an die Tür klopft und sagt, guten Tag, ich bin die Inklusion, darf ich rein? Wir müssen raus, wir müssen in die Begegnung, wir müssen uns, einige Menschen sagen, ich will nicht berufsbehindert sein, aber wir sind die Botschafter. Wenn nicht wir, wer dann? Also ich bin auch nicht ständig der Blinde, sondern ich bin Sascha und mein Körper ist blind, aber mein Geist und meine Seele sind sehr, sehr gut im Gucken.
Und dein Mundwerk sehr locker.
Mundwerk
was,
sehr locker.
Was im Radio halt super und bei Podcasts ganz wichtig ist.
Ja, und deshalb ist es für mich sehr wichtig, diese Sichtbarkeit zu schaffen und überall, wo es die Möglichkeit gibt, probiere ich das wirklich umzusetzen und zu zeigen. Und ja. Deshalb mache ich ja nicht nur die Podcasts, ich halte auch Vorträge, spreche auch, moderiere auch Veranstaltungen. Also überall da, wo ich gewollt bin, komme ich auch.
Was machst du zum Beispiel? Was für Veranstaltungen sind das so?
Ich habe zum Beispiel ein paar Veranstaltungen in Luxemburg moderiert über den Übergang zwischen dem Schule und dem Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung. Ich habe beim Seniorentag letztes Jahr zwei Podcasts moderiert für den Digitalkompass, aber live auf der Bühne. Ich habe für das Deutsche Rote Kreuz in Münster einen Workshop moderiert über Ehrenamt als Mensch mit Behinderung.
Okay.
Und im Mai moderiere ich 2 öffentliche Protestveranstaltungen in Kiel und in Dithmarschen. Ja, und dann moderiere ich noch die 25-Jahr-Feier der Fürhundhalter in Luxemburg. Also da, wo ich gefragt werde, bin ich dabei.
Ja. Wie ist denn der Bezug zu Kobinet?
Ja, also Ottmar war schon in den 2009 bis 14 hatte ich ja das Internetradio Slang Radio. Vielleicht können sich die einen oder anderen noch an diesen Radiosender hören. Das war ein Radio für barrierefreie Köpfe, glaube ich, habe ich damals genannt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Untertitel hieß, aber auf jeden Fall war das damals ein Radiosender. Da habe ich Ottmar Malz-Paul kennengelernt als Landesbehindertenbeauftragter in Rheinland-Pfalz. Aber ganz viel von ihm gelernt, damals als Beauftragter, auch in wie er an die Behindertenpolitik reingegangen ist. Nicht immer dieses Du-Du-Du und alles ist scheiße, sondern, Entschuldigung für den Ausdruck, sondern wirklich auch, wir machen und wir feiern auch kleine Momente. Und das habe ich immer mitgenommen. Ich war immer mit ihm in Kontakt. Und ich habe dann irgendwann überlegt, der Eagle-Podcast, Kobinet-Nachrichten, wir verbreiten Nachrichten, Informationen. Ich bin auch teilweise Redakteur, schreibe auch manchmal für sie und ich wollte diesen Zusammenhang, diese Kombination, diese Zusammenarbeit ganz groß heben, weil ich Kobinet-Nachrichten so ein bisschen als als DPA oder als Reuters der Behindertenszene in Deutschland sehe, wird noch nicht so genutzt, wie es noch genutzt werden könnte von den behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen. Aber ich sehe das wirklich als eine Agentur. Mhm. Und da sind Leute, die sind alle ehrenamtlich. Und das ist Wahnsinn, wie viel da veröffentlicht wird. Und deshalb möchte ich diese Arbeit unterstützen.
Wie viele Themen da, also wie viele Bereiche da abgedeckt. Weil also wir sind ja hauptsächlich hier so im Bereich Sehbehinderte, Blinde, Menschen mit motorischen Einschränkungen unterwegs. Aber in dem Kabinett ist halt ganz viele Bereiche. Das ist schon erstaunlich.
Ja, das finde ich halt. Und deshalb freue ich mich immer auf die Zusammenarbeit. Und Ottmar und ich machen ja jeden Monat den Monatsrückblick, weil ich finde, es wichtig ist, mal zurückgucken, zu analysieren. Wir gehen auch haarscharf in die Analyse. Wir sind auch am Puls der Zeit. Also wenn jetzt das BGG im Bundestag ist, werden wir wahrscheinlich wieder eine Sonderepisode veröffentlichen, wo wir dann frisch aus dem Bundestag raus sozusagen das Ganze analysieren, das Thema Gesprochene und Ottmar mit seiner langjährigen Erfahrung auch schon in den 80ern in den USA ist natürlich ein großartiger Gesprächspartner für die Themen zu analysieren und für auch die Sachen auf den Punkt zu bringen. Also ich finde ihn sehr wichtig, ist ein Bestandteil meines Podcasts, ist der meistgeinterviewte in meinem Podcast, aber ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich finde sowieso diese Kooperationen, ich habe ja drei solche Dinge derzeit laufen, das ist mit den Kabinett-Nachrichten jeden Monat im Monatsrückblick. Dann habe ich mit Jennifer Sonntag trifft Igel. Das ist so eine spannende Idee, die aus der 100. Episode entstanden ist, wo ich mit Jennifer wirklich ganz tiefe Themen angehen. Also wir sind da auch manchmal sehr, sehr tiefgängig unterwegs und wir schnacken einfach miteinander und reiben uns auch aneinander von den Themen her oder von der Sichtweise Mann, Frau, späterblindet.
Aber das ist doch für sie schwierig mit dem Igel, das kratzt doch.
Ja, das kratzt ziemlich viel, aber sie kann auch ihre Krallen ausfahren, glaub mir das.
Ja, ich wollte sagen, das muss nicht immer ein Hindernis sein.
Richtig, und dann haben wir noch eine sehr spannende Folge, die haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen. Das ist Lust auf Zukunftsplanung, was auch ein ganz spannendes Thema ist, was mehr derzeit noch so bekannt ist im Bereich der mental beeinträchtigten Personen. Aber Ellen Keuner hat da eine tolle Serie alle zwei Monate im ungeraden Monat und eine Serie, eine Episode, also eine Rubrik wie im Igel-Podcast, weil die Frage war, es kommen manchmal auf Leute auf mich zu und sagen, ja, ich will einen Podcast machen. Sag ich, ja, coole Idee. Willst du einen ganzen Kanal? Ja, ich will einen Kanal machen. Sag ich, okay, hier sind die Vor- und Nachteile. Wenn du jetzt einen Podcast-Kanal anfängst, fängst du bei null an. Ist dein Thema spannend? Bist du qualitativ gut genug? Ich habe auch schon Leute abgelehnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mit Ellen gesprochen und gesagt, was hältst du davon, wenn du bei mir im Podcast einfach deine eigene Rubrik hast, du moderierst sie, du bist Chefin des Inhaltes, aber ich stelle dir die Plattform zur Verfügung. Vorteil für sie, sie fängt nicht bei null an, sie hat meine Zuhörer schon. Vorteil für mich, ich habe Content. Und Vorteil für mich auch wiederum, ich kriege ihre Zuhörer. Also das ist eine Win-Win-Situation, weil ich finde, wir müssen nicht immer einen neuen Podcast kreieren, einen neuen Podcast-Kanal. Wir können auch gerne mit Rubriken arbeiten und ich bin da sehr offen für, weil ich das eine coole Synergie finde und da auch gerne mit dran arbeite. Aber es muss auch, ich lege wirklich viel Wert auf die Qualität, nicht auf die Perfektion, aber auf die Qualität.
Rina, ich weiß nicht, ob du noch Fragen hast. Ich habe eine abschließende Frage.
Frag du ruhig, ich habe gerade keine, euer Ehren.
Wie kam das zu dem Namen? Du lagst in der Hängematte, hast geschlafen, geträumt und dann kroch ein Igel über eine Wiese und Blumen und Bienchen waren in der Luft.
Viel
und
zu
dann
romantisch.
Und dann, ja, dann ist Igel gekommen. War das so?
Nein.
Wieso? Wusste ich doch. Er ist zu romantisch.
Also die Hängematte, nein, war auch nicht. Nein, ich hatte mal ein Location in Bad Segeberg, einen Büroraum und da hatte meine Frau eine Zeit lang die Unikarte. Das war so ein Geschäft oder so ein wo verschiedene Künstler ihre Plattformmöglichkeit hatten, ihre Produkte zu verkaufen. Das war so ein Geschäft, wo jeder so ein Regal hatte, nenne ich das mal so. Und das hieß die Unikarte und daraus sollte damals die Idee entstehen einer Gemeinschaft, einer Gemeinschaft von Künstlern oder Menschen, die eigen einzigartig sind sozusagen. Und da gab es schon diesen Begriff Igel, Initiative, ganz einzigartig Leben oder irgendwie sowas. Und das kam aber nie so zustande. Und irgendwann habe ich dann natürlich gesucht, wie nennst du deinen Podcast? Und ich finde einfach diesen Begriff Inklusion, ganz einfach Leben, das ist mein Motto. Ich brauche persönlich für mich keine direkte Inklusion, wenn ich das so sagen darf, weil ich mich in der Gesellschaft integriert, inkludiert fühle. Aber ich weiß, dass ganz viele Menschen uns brauchen, Leute wie euch oder auch ganz viele andere Aktivisten, um denen die Inklusionstür aufzumachen. Und deshalb wollte ich aber schon mal vorangehen und vielleicht auch manchmal, wie gesagt, ein bisschen provokativ sagen, ja, Inklusion ganz einfach leben, tu es einfach. Ich will die Menschen motivieren, dass es manchmal gar nicht so kompliziert ist, sondern dass man einfach mal leben darf und leben soll und umsetzen soll und nicht immer gucken, was sind die Hürden, die ich jetzt erst so nach dem Motto, ich muss erst perfekt sein, damit ich starte. Und dann bin ich der Meinung, nein, lieber unperfekt gestartet als nie angefangen.
Genau.
Ey, das ist gut. Auf jeden Fall.
Einfach machen.
Genau. Ja. Und dann gucken, was draus wird.
Ja.
Man kann immer besser machen.
Richtig. Aber. Und Fehler sind da. Manchmal vertritt man sich, manchmal verhaselt man sich und manchmal vergreift man sich auch am Ton. Ich bin ja auch einer, der manchmal meckert und manchmal regen mich die Sachen auf. Ich hatte jetzt noch so eine Geschichte in Luxemburg, wo ich mich wahrscheinlich am Ton vergriffen habe. Da habe ich mich auch danach entschuldigt. Aber ich habe auch erklärt, wenn du ständig mit diesen Barrieren und diesen Sachen konfrontiert bist, irgendwann hast du die Schnauze einfach voll. Und das kriegen dann Leute ab, die vielleicht gar nichts dafür können, aber irgendwann bist du einfach genervt von den Ganzen. Die Zeit, die Energie, die wir manchmal verlieren, und ihr wisst es selber alle beide, die wir manchmal einfach verlieren, indem wir uns mit diesen ganzen Hürden, die uns in den Weg geschoben werden, rumschlagen müssen. Das ist so viele wertvolle Lebensenergie, und ich wünsche mir einfach, dass wir es schaffen, dass wir diese Lebensenergie in unsere positive Energie umwandeln können und das dann der Gesellschaft auch zurückgeben können. Denn wenn wir uns weniger mit Barrieren rumschlagen müssen, haben wir viel mehr Energie, um der Gesellschaft positive zurückzugeben. Und da wünsche ich mir einfach, dass das sich bewegt. Sieht gerade nicht so aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also die Situation in dieser Welt mit alledem, mit der Politik in Deutschland, mit dem, was da auch aus verschiedenen Mündern kommt, das macht mich nicht gerade sehr positiv. Ich habe aber beide Vergleiche. Ich habe Luxemburg, wo es anders ausschaut, also ein bisschen so konträr zu dem, was in Deutschland passiert. Das ist schon verrückt, wenn man das so ein bisschen beobachtet. Aber es beunruhigt mich trotzdem, weil mein Herz Deulu schlägt, also deutsch-luxemburgisch schlägt. Ich bin zwar immer noch Luxemburger, ich habe keine doppelte Staatsbürgerschaft. Das liegt einfach daran, ich will meine kleinen Luxemburger nicht verlassen, weil.
Aber wir würden dich auch gar nicht aufnehmen.
Ich wahrscheinlich nicht. Ich bin zu fittig.
Also Inklusion kann auch zu weit gehen.
Ja, man muss euch auch nicht übertreiben. Vielleicht
sollten wir nach Luxemburg auswandern, Hans-Jürg.
Ja, aber ich kann, weißt du.
Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei.
Ja, aber wenn ihr die AfD hat, kann ich wenigstens nach Luxemburg weglaufen und ihr müsst hier bleiben.
Nee, wir laufen dir einfach hinterher und du nimmst uns underground auf.
Ich nehme euch auf, absolut, ja.
Ja. Was frisst ein Igel eigentlich?
Was sagst du?
Was frisst ein Igel eigentlich?
Gras, glaube ich, ne? Oder Würmer, ich weiß nicht.
Kannst du dem Igel nachmachen?
Nee, ich habe aber, wenn man die Ohrfunk, ich mache ja im Ohrfunk jeden ersten Monat im Oktober, ich werde das mal einbauen in einen meiner Igel-Podcasts. Ja, ich hab Igel-Geräusche. Damals, als ich beim Ohrfunk die Sendung angefangen habe, habe ich gesagt, ich brauche irgendwo Igel-Geräusche. Und ich habe wirklich vom Deutschen Naturgeräusche-Museum oder was auch immer, habe ich wirklich von einem von den Moderatoren vom Ohrfunk Igel-Geräusche gekriegt. Und das habe ich ins Intro meiner Sendung eingebaut. Da ist wirklich ein Igel drin. Das klingt so, das ist ganz speziell. Ich habe auch nie gedacht, dass so einer so klingt und wie man den überhaupt aufnehmen könnte. Also ich habe das noch nie gehört draußen in der Natur. Aber ich werde es mal demnächst mal in einen Igel-Podcast. Vielleicht in der 350. Episode bringe ich mal den Igel zum Schreien.
Oh ja.
Also Miss Igel assoziiere ich immer was Sympathisches, wenn ich irgendwo einen sehe oder höre.
Ja, ich finde, weißt du, der Igel hat noch sowas, das ist ja auch ein Krafttier. Ich muss mir noch mal gucken, was das Krafttier an sich bedeutet, der Igel. Und was ich beim Igel so cool finde, ich finde manchmal auch gut, dass wir uns einmummeln können, so einrollen, weißt du, so einfach mal, klingt jetzt blöd, wenn ich das so einfach die Augen zumachen vor all dem, was uns da täglich begegnet, dass man sich so einrollen kann, so auch ein bisschen wie die Schnecke ins Schneckenhaus. So, das finde ich, aber Schnecke hätte so für Podcast die Abkürzung, ich hätte da nicht so viele Worte gefunden dafür. Deshalb ist der Igel kürzer. Aber ich finde das so schön, dass man sich so manchmal so einfach verstecken kann, einmummeln kann, einrollen kann, und dann aber auch wieder rauskommen kann. Und ich finde, dass der Igel auch das wiedergibt, was ich auch manchmal gerne sein will, sondern pieksig, stachelig, unbequem. Ich will auch gerne manchmal unbequem sein. Ich will aber auch nicht ein Jammer-Podcast sein. Definitiv soll der Igel-Podcast kein Jammer-Podcast sein.
Nee, ist er auch nicht.
Deshalb probiere ich auch immer bei den Kobinett-Nachrichten, wir hatten ja so Januar, Februar so, es war so schwerfällig, ne? Und ich probiere dann immer so zum Schluss wieder rauszukommen mit guten Nachrichten zur Inklusion, positive Meldungen, weil ich finde, dass wir auch lernen dürfen, das Gute noch zu sehen. Es gibt noch sau viel Gutes und wir müssen auch darüber sprechen und nicht nur über den Stress oder das Negative, was uns begegnet. Also deshalb auch so ein bisschen dieses Fall. Positive. Und
ist ja auch Psychohygiene, ne? Wenn du da noch positive Energie aus irgendwas. Wenn ich den ganzen Tag mich nur bei irgendwas beschwere und mich an irgendwas aufhänge, was alles nicht geht, dann gewinne ich ja auch nichts. Also vor allem gewinne ich keine Energie und keinen optimistischen...
Ideen auch nicht. Du beschränkst dich dann an, du schwächst dich an sich selber. Ne?
Ja. Du läufst ja im Kreis, also du läufst ja immer gegen die gleichen Wände am Ende.
Ja, absolut.
Guck, ich habe was gereimt. Was gereimt ist gut.
Ich erlebe meine Arbeit und mein Leben gar nicht so, dass da überall Hürden geschoben werden, sondern ich erlebe das mehr so wie einen aufregenden Prozess, Sachen zum Laufen zu bringen oder zugänglich zu machen, eben jetzt gerade im technischen Umfeld und weil auch immer mehr Leute so ein Interesse und auch eine Spaß und Begeisterung dafür entwickeln, wenn Systeme halt so generell zugänglich sind.
Ich erlebe dies in meinem Beruf auch nicht. Also ich erlebe da auch nicht so unbedingt die Hürden. Ich komme natürlich in Luxemburg auf der Arbeit an diverse Grenzen. Das liegt daran, wir haben ja keine Arbeitsassistenz in Luxemburg. Das heißt, ich bin da ja auf meine Kollegin angewiesen. Ich habe eine super coole Kollegin im Büro. Wir arbeiten. Ich bin so der technisch Versierte und sie ist so sie hat andere schwer starke Punkte, wo sie besser drin ist und wir ergänzen uns enorm super. Wir haben jetzt am Mittwoch, am 11. März beim Minister unseren ersten Entwurf vom Aktionsplan präsentiert und wir haben das gemeinsam gemacht. Wir sind dann die PowerPoint durchgegangen. Sie hat mir dann vorgelesen, was auf der PowerPoint drauf ist und ich habe mir dann Notizen dazu gemacht und so haben wir das als Team präsentiert und das finde ich halt einfach cool. Manchmal vermisse ich die Arbeitsassistenz in Luxemburg. Das wird irgendwann kommen. Wir arbeiten da dran. Aber auf der Arbeit selber begegne ich auch ganz wenig Hürden, auch jetzt beim Podcast oder so. Das sind auch für mich keine Hürden. Ich finde einfach nur, dass wir manchmal im Alltag von dem, was wir da noch erledigen müssen, gebeutelt werden. Also, aber auch nicht, du sagst es richtig, es sind Herausforderungen. Ich kämpfe gegen alle. Ich probiere alles bewusst zu machen, was wir da alles erleben. Ich möchte den Menschen, die mir die Hürden in den Weg schieben, klar machen, was das für eine Hürde ist und dass sie kapieren, dass das nicht cool ist. Und das ist so ein bisschen mein Werdegang und das ist so ein bisschen das, was du ja auch machst. Du zeigst die Hürden auf und probierst dann Lösungen zu finden. Und manchmal sind die Lösungen
da. Ja, wir alle hier im Team.
Ja, und die Lösungen sind ja da. Das Schlimme ist ja, wie hat einer gesagt, als Deutschland von Genf bezüglich der UN-Menschenrechtskonvention einen Rüffel gekriegt hat, an sich haben wir alles. Die Gesetze sind alle klar und deutlich. Es fehlt nur an dem Bewusstsein, das Ding einfach umzusetzen. Und das ist das, was frustrierend ist.
Rena, wollen wir den Igel langsam in seinen Laubhaufen zurückschicken, oder?
Das können wir machen, aber bevor ich den Igel langsam in seinen Laubhaufen zurückschicke, erstmal vor allem ganz herzlichen Dank dafür, dass der Igel aus seinem Laubhaufen herausgekommen ist für uns.
Ja, dankeschön.
Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, den Podcast Igel könnt ihr hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich hasse dieses Wort. Auf allen gängigen Plattformen auf jeden Fall. Und auch unter igelmedia.com findet ihr auch die Episoden. Und unseren Podcast, das Teilhabeforum, könnt ihr ebenfalls auf allen gängigen Plattformen verfolgen. Und auf unserer Internetseite www.dlinfo.de unter dem Link Teilhabeforum herunterladen. So, das wollte ich noch.
Ja, ich würde mich auch gerne bei euch beiden bedanken für diese Möglichkeit, bei euch zu sein, aus dem Laubhaufen rauszuklettern. Und ich finde auch eure Arbeit sehr, sehr konstruktiv, sehr, sehr großartig. Auch die Bemühungen, zu Lösungen zu finden und nicht vor Problemen wegzuducken. Also ich finde auch da eure Firmenphilosophie großartig. Und deshalb freue ich mich, dass wir auch schon ein paar Jahre im lockeren, schönen Austausch sind und dann auch manchmal das eine oder andere über die Podcast-Wege verbreiten können. Herzlichen Dank auch dafür, für das Vertrauen.
Ja, super, gerne. Kommst du zur Side City bei uns?
Ich komme zur Side City, ja, selbstverständlich.
Da gibt es aber nicht so viel Laub. Wir müssen noch welches auslegen.
Können so einen Korb mitbringen, damit
ich... Da war ich auf dem Stand.
Damit er sich zu Hause fühlt.
Ja, dann komme ich da auf den Stand, dann verstecke ich mich da unterm Laub und wenn dann Gäste kommen, dann komme ich mal raus, sage ich, guten Tag. Und dann verschwinde ich wieder.
Das würde ziehen. Damit sind wir Gesprächspartner. Habt ihr das mitgekriegt, der Irre in dem Korb da unten?
Mit so einem großartig. Ich habe meinen Assistent, eine kleine Anekdote, mein Assistent, der bei mir ist, der auch dieses Jahr wieder bei mir, der heißt, du hast ihn schon kennengelernt, der macht manchmal so Schauspielsachen, also der ist auch Schauspieler und der hat letztes Jahr zum Beispiel während Halloween Erschrecker gespielt und vielleicht wäre er so der richtige Igel, so. Er würde sich so im Kostüm und ich rede mal mit ihm. Das Integrationsamt mir das finanziert, weiß ich zwar nicht.
Ja, dann hat er nur 6 Stacheln, dann können wir nämlich auch noch schön die Breilschrift hier reinwerfen.
8 Punkte Breil.
Aber Sascha, du hast recht, genau. Ernst beiseite, du könntest tatsächlich über die Side City so als Igel rumlaufen. Mir fällt gerade ein, der Stefan Knecht von Bones, der ist irgendwann mal bei einer Ausstellung so, also krass verkleidet, rumgelaufen. Ich weiß jetzt nicht mehr als was und hat dann irgendwie mehr...
Knochen, ja.
Und hat... so Flyer verteilt. Also das, also optisch war das zumindest sehr ansprechend.
Das ist wirklich eine geile Idee. Ich mache mir mal Gedanken.
Ja, wir werden noch kreativ hier.
Wir haben auch mit der Side City wieder eine Partnerschaft. Habe vor kurzem jetzt mit der Side City telefoniert. Das wird ja immer größer, da ist ja spannend. Also ich freue mich auf die
Side City. Wenn du ein Kostüm brauchst, mir fällt, also Sascha, ganz, also jetzt mal im Ernst, ne?
Ja.
Wenn du was brauchst, unsere Tochter, die ist ja Fashion Designerin, die lebt in Berlin, die könnte dir so ein Igel-Kostüm bauen. Und das, was interessant ist, also wenn man da so Stacheln hat, das ist ja dann auch so haptisch einfach einprägsam, wenn du als blinder Mensch so einen hinten den Igel dann so ein bisschen streichelst, dann das bleibt im Gedächtnis, würde ich mal sagen.
Also ich komme darauf zurück. Also die Idee, die gefällt mir.
Ja. Das wäre ja geil. Ich will auch ein Kostüm haben.
Als was denn?
Auch als.
Weiß ich noch nicht, muss ich mal überlegen.
Als Hasen. Das ist der Igel und der Hase.
Ah ja, da gibt's so eine Farbe, stimmt. Ach du Schande. Ja, genau. Aber ich bin nicht brav genug, bin zu frech für einen Hasen.
Ja, das stimmt. Das,
okay.
Das geht nicht.
Aber das gibt doch auch dieses Spiel. Der Igel, war das nicht so ein Brettspiel für Blinde mit dem, war das nur, ich weiß nicht mehr genau. Es gibt auch so ein Brettspiel mit Tempo kleine Schnecke heißt das, glaube ich.
Ja, ich könnte dafür, das geht auch nicht. Ich finde schon ein Kostüm. Ja, super.
Also irgendein freches Krafttier gibt es ganz bestimmt.
Mit Sicherheit, klar.
Löwe.
Oh ja, ich bin so eine Wildkatze. Haben auch Krallen. Ja, super.
Schöne Vorstellung, gefällt mir.
Mir auch.
Wir treffen uns auf der Side City.
Ja,
als Raubkatze und Igel.
Ja, perfekt.
Sascha, vielen Dank.
Danke auch euch, Krall. War richtig schön mit euch.
Gleichfalls.
Und alles Gute, bis auf der Side City.
Juhu. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Empfehlt diesen Podcast weiter und schaut auf unserer Website vorbei. Ihr werdet hübscher davon.
Angaben ohne Gewähr.
Oh yeah.
www.dlinfo.de